ich merke heute Morgen, ich freue mich einfach hier zu sein, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Ich weiß ja auch, was ich gleich sagen werde. Ich freue mich einfach darüber, diesen tollen Gedanken der Predigt mit euch zu teilen. Aber ich will noch eine andere Freude mit euch teilen, ganz am Anfang. Wer vor 14 Tagen da war, der hat von mir gehört, was so in Merzig ansteht, eurer Nachbargemeinde, ehemaliger Tochtergemeinde. Und ich habe euch gebeten, mitzubeten für den Gottesdienst am ersten Advent, weil den haben wir wirklich groß gestaltet, auch als Gemeindetag mit Zusammenessen hinterher. Das, was ihr schon so regelmäßig und wir heute wieder genießen können, einfach längere Zeit zusammenzubleiben, hatten wir da. Und dann am Mittwoch Gemeindestunde zum Thema Gemeindeperspektive. Was ist rausgekommen? Wir haben einen richtig tollen ersten Adventsgottesdienst in Merzig gefeiert in der CEB, wo wir mehr Raum, mehr Platz hatten. Wir waren 90 bis 100 Leute mit Kindern, das war richtig gut. Und dann ein paar Tage später am Mittwoch Gemeindemitgliederversammlung und die Frage, sehen wir das als einen Weg von Gott für unsere Gemeinde im neuen Jahr, einmal im Monat Gottesdienst in neuen Räumen zu feiern? Weil das ein großer Schritt ist, probieren wir das aus. Also nicht gleich fürs ganze Jahr, sondern wir haben uns als Gemeinde entschieden, das fürs erste Vierteljahr auszuprobieren. Zweimal werden wir in die CEB gehen, einmal werden wir Abendgottesdienst mit Schwerpunkt Lobpreis und Anbetung im Hotel feiern. Und ich freue mich einfach, ja, dass die Gemeinde Mut hat, das mitzugehen und dass wir einfach das ausprobieren können, die Erfahrung sammeln können. Und ich glaube, wir erleben in Merzig, dass Gott uns es leicht macht, Platz zu haben. Das, was wir hier in Völkling noch ein bisschen viel haben, das fehlt uns da ganz dringend Platz und wir können diesen Weg gehen. Das ist das eine. Und das andere, was vielleicht ein bisschen näher an Völkling dran ist, lasst uns das nicht vergessen. Heute ist Gottesdienst zu Hause bei Familie Mug in Lebach. Und einige aus unserer Mitte sind wieder dort. Und auch da beten wir dafür, dass Gott das segnet, dass dort vor Ort Gemeinde gegründet wird. Und das, was gerade für Familie Moog ein Glaubensschritt ist, einfach von Gott bestätigt wird und sie erleben, wie Gott handelt. Menschen zum Glauben kommen oder dort eine geistliche Heimat finden. Das wollte ich einfach mit euch teilen. Betet dafür weiter. Wir sind mit Gott auf dem Weg. Aber es ist immer schön, auch mal raufzugucken und zu sehen, wo wir ihn denn erleben oder wo das sichtbar wird. Nun zur Predigt. Wer sind wir vor Gott? Das ist die Frage, die Antwort der Predigt wird sein. Wir sind Gottes Tempel. Wer sind wir vor Gott? Wir sind Gottes Tempel. Wir feiern ja gerade Adventszeit. Ihr merkt dort wunderschön dekoriert den Adventskranz. Ein Countdown startet nicht rückwärts, sondern vorwärts. Erster Advent, zweiter Advent, dritter Advent, vierter Advent, die Erwartung der Ankunft von Jesus Christus. Dann Heiligabend feiern wir die Geburt von Gott, der Mensch wird. Und mit diesem Jesus, der Mensch wird, ändert sich alles, weil da kommt etwas, was für uns möglich ist, für jeden Menschen möglich ist, in Beziehung mit Gott zu leben, was vorher nicht da war. Und das, worüber ich heute predige, über wir sind Gottes Tempel, wir haben eine andere Möglichkeit, zu Gott zu kommen, als die Zeit vor Jesus das möglich oder wie das vor Jesus möglich war. Das soll einfach heute Thema sein. Wir können uns darauf freuen, dass es mit Jesus kam wirklich was ganz anderes, was viel besser für uns ist. Und mir geht es immer so, wenn ich das verstehe, aber auch erlebe, wie wir jetzt mit Jesus in Beziehung leben können, dann bin ich so dankbar, dass Gott diesen Weg gegangen ist. Wunderbar. Wir sind Gottes Tempel, das ist eine Predigt auch vom Bibeltext, da rede ich über die Situation eines Christen. Also ich schwärme davon, was ist möglich für einen Menschen, der Jesus Christus kennt, der sagt, ich habe ihm so Vertrauen gelernt, dass ich mein Leben in seine Hand gelegt habe, dass ich ihn gewählt habe als meinen Herrn und meinen Gott. Und mir ist das total bewusst, wenn du jetzt nicht hier sitzt und sagst, das ist meine Entscheidung und meine Freude, dann geht vieles von dem, was ich sage, vielleicht an dir vorbei. Aber ich will dich auf einen anderen Gedanken bringen, wenn es dir so geht. Hör das, was ich sage, als etwas, was für dich genauso möglich sein kann. Und wenn du diese Entscheidung für ein Leben mit Jesus noch nicht getroffen hast und es attraktiv ist, was ich heute sage, wenn du sagst, wenn das echt ist, will ich das gerne haben, dann triff heute eine Entscheidung für dieses Leben mit Jesus. Das geht ganz einfach. Du kannst zu mir gehen, dann sprechen wir ein Gebet, wo du das Gott sagst. Du kannst aber auch zu jedem anderen Christen gehen, wo du dich gut fühlst, und der kann dir beibringen, wie man dieses Gebet spricht, wo du Jesus persönlich sagst, ich will mit dir leben. Und dann gilt das Gleiche für dich, worüber ich heute rede. Wir sind Gottes Tempel. Ich weiß noch nicht, wie viel du damit verbindest. Wir sind Gottes Tempel. Vielleicht kennst du dich mit der Bibel ein bisschen aus und hast schon Gedanken, wie der Predigttext sein wird. Ich sag gleich von vorne weg, das ist für mich wieder eine typische Predigtsituation. Da gibt es einen tollen Gedanken, da gibt es schöne Worte, die ich euch hier von vorne mitteilen kann. Aber das Eigentliche ist, und das ist mir völlig bewusst, das ist nicht die Lehre, das ist nicht die Worte, die ich euch sage, sondern die Erfahrung. Dass das, worüber ich rede, für dich persönliche Erfahrung wird. Und das ist mein Gebet im Vorfeld gewesen, auch jetzt. Gott gebe, dass wir die in Kontakt mit dieser Gabe kommen, die er in unser Leben gibt, und auch diese Aufgabe annehmen, die damit verbunden ist. Nun genug der Vorrede. Was ist jetzt die Realität oder der Bibeltext, der uns sagt, was möglich ist? Ihr seht den gleich vorne an der Wand. Wer mitlesen möchte in seiner eigenen Bibel, 1. Korinther 3, 16 und 17. 1. Korinther 3, 16 und 17. Und ihr habt diesen kurzen Predigttext nach der revidierten Elberfelder Übersetzung vorne an der Wand. Der Apostel Paulus schreibt an die christliche Gemeinde in Korinth: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Heilige und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ganz am Anfang, hört das nicht deutsch, hört mal nicht mit Tempel verderben und so weiter, sondern hört mal das Positive, Gute, was hier über euch, über uns gesagt wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? In Klammern, Christen glauben nicht an drei Götter. Wir glauben an einen Gott. Der eine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn hier davon die Rede ist, wir sind der Tempel Gottes und der Geist Gottes wohnt in uns, bedeutet es Gott. Der eine Gott nimmt Wohnung in uns. Und Paulus leitet diese Aussage mit diesem Vorwort ein: Wisst ihr nicht? Wisst ihr nicht? Damit startet er diesen Sinnabschnitt, wo er den Glaubenden sagt, ihr seid der Tempel Gottes. Wisst ihr nicht? Nach dem Motto, ist doch klar, ihr müsstet es schon lange wissen. Hier geht es um eine selbstverständliche Wirklichkeit, um ABCs des Glaubens mit Gott. Also es geht um Grundlagen, Grunderfahrungen. Und diese Grundlage ist diese Aussage, ihr seid der Tempel Gottes. Und diese Aussage wiederholt er in diesem kurzen Abschnitt zweimal. Warum macht man das? Einfach, weil es wichtig ist. Und wenn wir sowas in der Bibel lesen, dann können wir sagen oder können wir einfach mitbekommen, Achtung, das ist sehr wichtig, das ist zentral für unser Leben, unseren Glauben. Wisst ihr nicht? Damit spricht er alle Gemeindeglieder der Gemeinde in Korinth an. Und zwar die ganze Bandbreite ist gemeint. Starke und schwache Christen, solche, die konsequent in Gemeinschaft mit Jesus leben, aber auch solche, die sich gerade als lau empfinden, als nicht so konsequent. Alle, die zu Jesus gehören, die in Jesus Christus sind, sie alle sind Gottes Tempel. Da macht er gar keinen Unterschied, sondern es ist eine Zusage, die allen gilt. Gott offenbart uns an dieser Stelle eine Wahrheit über jeden von uns. Und erinnere dich an diese Aussage, die ich am Anfang gemacht habe. Tempel Gottes, er wohnt in uns, das ist doch wunderbar. Aber es muss Wirklichkeit für uns werden, sonst ist es, wenn es nur diese Worte von mir sind und es nicht Erfahrung in unserem Leben wird, dann ist das wertlos. Aber wir sollen und wir können in Erfahrung mit dieser Realität kommen. Und das ist auch mein Ziel dieser Predigt. Ich möchte uns einige Gedankenanstöße mitgeben, die uns helfen, mit dieser Realität in Kontakt zu kommen und auch zu bleiben. Und nicht alle Gedanken, die ich sage, müssen für dich gleich wichtig sein. Vielleicht trifft dich ein Gedanke, eine praktische Sache, etwas, was dir wichtig ist. Und dann ist es super toll, dass du hier warst und du kannst etwas mitnehmen von dieser Predigt. Gott zeigt dir ja auch selber einen Weg, wie du in Kontakt mit ihm trittst. Und jetzt will ich den Hauptgedanken vertiefen. Wir sind Gottes Tempel. Und ich habe das am Anfang auch gesagt, ja, wenn du weißt, du gehörst zu Jesus und du hast diese Entscheidung für ein Leben mit ihm getroffen, dann beschreibt es deine Situation. Deine einzige Aufgabe ist nur noch zu verstehen, was es ist und es zu erleben. Und wenn du das noch nicht hast, diese Entscheidung, und es attraktiv ist, dann kannst du dich heute dafür entscheiden. Und das kann dein Leben verändern, weil es ist dieser lebendige Gott, der nicht nur eine Idee von Menschen ist, sondern der wirklich real da ist. Ich will mal einsteigen mit der Frage, wer von euch war schon einmal in einem Tempel? Einige melden sich, super. Ich war noch nie in einem Tempel so klassisch, wie das damals die Leute verstanden haben. Die meisten von uns haben gar keine Beziehung mehr zu dem, was ein Tempel ist. Es ist nicht schlimm, das ist normal. Aber merkt ihr, wenn Paulus so einen Vergleich bringt und wir gar nicht mehr so im Kontakt mit diesem Thema richtig sind, dann müssen wir erstmal das gewinnen. Was heißt denn das Tempel? Und dann verstehen wir, was gemeint ist. Ich zeige euch mal ein Bild von etwas, was ihr besichtigen könnt, wenn ihr gerne reist. Das sind die Überreste vom Apollos-Tempel im Korinth, erbaut um ca. 550 vor Christus. Dann stand er eine Weile, jetzt steht er nicht mehr da. In der Zeit der Antike, in der Zeit, in der Paulus diesen Brief geschrieben hat, war Tempel und Tempelkult ganz normal im gesellschaftlichen Leben. Jede größere Stadt hatte so einen Tempel oder einen heiligen Ort. Ein Tempel für eine oder mehrere Gottheiten. Und mit diesen Tempeln war ein ganz bestimmtes Verständnis verbunden. Ein Tempel wurde verstanden als ein gottgeweihter Ort. Die Gottheit, die verehrt wird, wohnte an diesem Ort. Und deshalb waren auch Tempel heilige Orte. Da geht man hinein und man wusste, hier ist dieser Gott, der angebetet wurde, gegenwärtig. Das war der Glaube damals. Und für diese Tempel, für diese heilige Orte gab es zwei Formen. Die erste Form war die Tempel mit Statue und die zweite Form war Tempel ohne Götterstatue. Tempel mit Statue, das ist etwas, was dem menschlichen Wesen eigentlich sehr entspricht. Die Statuen verkörpern sozusagen eine sichtbare Gegenwart Gottes. Da kannst du hingehen zu einem Gott, den du siehst, den du anfassen kannst, und mit dem viel drumherum wirkte das auch auf die Menschen. Und dieses Modell Tempel mit Statue, wo man den Gott sehen kann, gibt es schon, solange es Menschen gibt. In der Bibel wird das gerne kritisiert. Vielleicht ist euch das aufgefallen beim Bibeltext lesen. Israel ist immer wieder abgewichen als Volk. Erinnert euch zum Beispiel an die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Die haben so viel Wunder erlebt, eigentlich von einem Gott, der sich ihnen unsichtbar offenbart. Aber dann mussten sie dieses Kalb machen, einen Gott zum Sehen, zum Anfassen. Oder der Baalskult, der auch in Israel war, wo Israel immer wieder abgewichen ist. Diese Form, ja, Tempel mit Statue, sichtbar, entspricht einfach dem Wunsch des Menschen, etwas anzubeten, das sie sehen können, was körperhaft wahrnehmbar ist. Aber es gab damals auch diese andere Form, Tempel ohne Götterbild. Und zwar bei den Juden. Vielleicht erinnert ihr euch, ja, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, da gibt es diesen Tempel oder gab diesen Tempel in Jerusalem, wo Gott zugesagt hat, das ist der Ort, wo ich Wohnung nehmen will. Keine Götterstatue von Gott. Gott auch gesagt hat, ihr sollt euch kein Bildnis machen. Aber Gott hat seiner Gegenwart eine Adresse gegeben. Wer Gott begegnen wollte, diesem unsichtbaren Gott, der sich in der Geschichte des Volkes offenbart hat, wusste, ich kann nach Jerusalem gehen und da in den Tempel Gott begegnen. Also das Verständnis von Tempel als ein Ort, wo Gott wohnt und wo Gott eine Adresse hat, das war total normal, selbstverständlich, Erfahrung für die Menschen, zu denen Paulus diesen Text geschrieben hat. Und wer diese Sehnsucht damals hatte, ich will Gott begegnen, je nach Glaubenssituation, ja, der wusste, je nachdem welcher Gott, an welchen Gott er geglaubt hat, wo die Adresse war, eben da, wo der Tempel war. Dieses Verständnis von Tempel hatten damals alle, die in der Kultur leben. Und so verstanden sie sofort, was die Bedeutung, die Aussage des Textes für ihr Leben war. Und lasst uns diesen Gedanken für uns einmal nachvollziehen. Wir sind wirklich Tempel Gottes. Jetzt kannst du nochmal zurückgehen zu dem Bibeltext vorher. Genau, dann haben wir den immer vor Augen. Paulus überträgt jetzt die Denkweise über den Tempel auf jeden einzelnen Menschen, der zu Gott gehört. Und diesen Gedanken hat er von Jesus. Und das ist radikal neu. nicht mehr einen Ort aufzusuchen, wo Gott gesagt hat, da wohne ich oder wo man das verbindet, je nach Glaubenssituation, als heiliger Ort, sondern zu sagen, dieser heilige Ort, wo Gott wohnt, dieser Tempel Gottes bist jetzt du. Das ist ganz anders als alles, was vorher existiert hat. Und was Paulus hier schreibt, ist eine Wahrheit Gottes über unser Leben. Und jetzt hör das mal persönlich. Egal wie nah du dran bist an Gott oder weit weg, du bist ein Ort, der Gott gehört. So wie jeder Tempel wirklich dem Gott gehört, dem er gehört. Du bist ein Ort, der Gott gehört. Deshalb bist du heilig. Du bist ein Ort, der erfüllt ist von der Gegenwart Gottes. Es kann gar nicht anders sein. Wenn du der Tempel Gottes bist, Gott gehörst, dann hast du die Zusage, Gott wohnt in dir. Gott selbst wohnt in dir. Du bist ein Ort, an dem du und andere Gott begegnen. Du musst jetzt nicht mehr irgendwo hingehen. Du kannst zu dem Gott, der in dir lebt, kommen und bist mit Gott verbunden, weil du der Tempel bist. Und wer dir begegnet, kommt zum Tempel und kann genauso Gott begegnen, weil Gott in dir wohnt. Das ist genial. Und hör mal mit diesem Bibeltext im Hinterkopf, mit diesem Verständnis im Hinterkopf, den Bibeltext. Und erinnert die Christen daran, dass sie das nicht vergessen, nicht verpassen, sondern sie wissen das eigentlich. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Gott wohnt in dir durch seinen Heiligen Geist. Und weil der Tempel heilig ist, bist auch du heilig, weil du der Tempel Gottes bist. Und wir merken hier auch ein Verständnis von Heiligkeit. Heilig ist alles, was Gott gehört. Du bist nicht heilig, weil du dich in allem heilig verhältst. Du bist nicht heilig, weil dein Verhalten in allem übereinstimmt, wie es Gott gefällt, sondern du bist heilig, weil du Gott gehörst. Und das setzt erstmal frei, ja, du bist Gottes Eigentum. Deswegen auch am Anfang diese Ansage, das passiert ja nicht einfach so, Gott übernimmt dich ja nicht einfach. Diese Entscheidung, ich will ein Ort sein, in dem Gott wohnt, die trifft jeder Mensch freiwillig, persönlich, wo er sagt, Gott, ich gebe mich dir hin, ich will dir gehören. Aber wenn wir das getan haben, dann sind wir es auch. Zweiter Gedanke. Jetzt habe ich erstmal gesagt, das ist so. Und jetzt gibt es etwas, warum das schön ist, dass es so ist. Es ist schön, Gottes Tempel zu sein. Hier wird die Gewissheit ausgedrückt, dass Gott immer bei uns ist. Vielleicht hast du dich gefragt, woran liegt das, dass Gott immer bei dir ist? Die Antwort ist, du bist sein Tempel, er wohnt in dir. Hier wird begründet, wie und warum er in uns wohnen kann, weil das einfach das Natürliche vom Tempel ist. Im Bild des Tempels merken wir auch, wie nah Gott uns sein will. Der will nicht nur einfach auf uns gucken, was wir machen, sondern er sagt, hey, ich will ganz in dein Leben und in dir wohnen. Und das Tolle ist, dass wir dann nicht mehr angewiesen sind auf heilige Orte. Es gibt in diesem Sinne keine heiligen Orte mehr, an die wir gebunden sind, wenn wir die Gegenwart Gottes suchen. Das Konzept des Tempels als Gebäude ist aufgehoben. Glauben Christen jetzt an heilige Räume als Gebäude? Sind Kirchen eine Art Tempel für unseren Glauben? Eigentlich von unserer baptistischen Tradition müsste das völlig klar sein. Manchmal denke ich so, oh. Nee, die Antwort ist ganz klar, nein. Dieser Gottesdienstraum ist ein Ort, klar, wo wir gemeinschaftlich Gott begegnen, weil es praktisch ist. Aber es ist kein heiliger Ort in dem Sinne, man muss hierher kommen, um Gott zu begegnen. Im Gegenteil, jeder von euch ist ein Tempel Gottes, in dem Gott wohnt. Wir haben viel Gegenwart Gottes durch den Gott in uns hier. Mal übertragen, wenn an einem Ort 10 Kirchen sind, aber keine Menschen, die an Jesus Christus glauben und ihm ihr Leben geben. Es könnten noch mehr Kirchen sein. Es gäbe dann an diesem Ort keinen Tempel Gottes. Weil der Tempel Gottes, das sind immer Menschen mit der Situation, die mit Jesus kommt. Das sind immer Menschen, die sich Gott hingeben und für ihn Tempel sind. Wozu dienen jetzt Kirchen und Altäre, wenn man so will? Ja? Wofür ist das gut, wenn das nicht Orte sind, die als heilige Orte die Gegenwart Gottes binden? Und jetzt kommt ein ganz praktischer Gedanke. Nämlich, ich will uns mitnehmen zu dem Gedanken, wie wir in Kontakt kommen zu diesem Gott in uns? Was hilft uns, in Verbindung mit Gottes Gegenwart in uns zu kommen? Und hier ist mein Tipp, und für dieser Tipp, den kann man in viele verschiedene Weisen umsetzen. Der Tipp oder mein Rat an dich ist, gebe der inneren Realität, der Glaubensrealität in dir eine äußere Gestalt. Schaffe dir Orte oder Rituale, die dir helfen, in Kontakt mit dir und mit Gott zu kommen. Ich habe einfach mal eine Sache mitgebracht. Kennt ihr das? Ich habe das in TC kennengelernt. Wir haben als Pastoren so eine Studienfahrt nach TC gemacht. Als Baptist kannte ich das nicht, also als deutscher Baptist. Das ist ein Kniehocker, ja? Hinknien. Ich merke, einige, gerade die, die aus Russland, Deutschland kommen, die kennen das. Hinknien beim Beten. Warum macht man das? Hinknien beim Beten. Gott hört das Gebet nicht mehr, wenn ich knie. Aber es gibt mir eine Hilfe, der inneren Haltung vor Gott zu sein, körperlich Ausdruck zu geben. Ist einfach für mich eine Hilfe. Es macht jetzt nichts mehr wirksam. Aber wisst ihr, im normalen Leben knie ich nicht. Aber wenn ich vor Gott komme und knie, dann merke ich über das, was mit meinem Körper ist, dass die Situation jetzt bewusst auf Gott bezogen ist. Das hilft mir. Du kannst dir auch Dinge wählen, die dir einfach helfen, deinem inneren Glauben Ausdruck zu verleihen. An dieser Stelle ist der Gedanke auch der stillen Zeit verankert. Vielleicht haben einige von euch diese Übung. Jetzt habe ich stille Zeit oder wie auch immer du das nennst, Andachtszeit. Du sagst, das ist meine Verabredung mit Gott. Und dann machst du dir vielleicht eine Kerze an oder irgendwas, was schön ist, und dann hast du Gemeinschaftszeit mit Gott. Für jemanden, der überhaupt nicht mit Gottes Realität rechnet in seinem Leben, ist das eine total abgefahrene Sache, ja? Dann nimmst du dir Zeit, Gott zu begegnen, du setzt dich hin, du schlägst so ein Buch aus, du sprichst vielleicht laut, liest das und fühlst dich mit einem Gott verbunden, der gar nicht im Raum sichtbar ist. Aber für den, der glaubt, wenn du das machst, dann hast du schon erlebt, wie du wirklich Gott begegnest und wie da Zeit ist. Ich weiß, dass unser Leben oft sehr beschäftigt ist. Und kennst du das? Du stehst auf, der Tag ist voll, du bist angefangen mit dem Gedanken, das muss ich erledigen, und dann erledigst du, und dann ist plötzlich der Tag vorbei und du fragst dich, wann bin ich Gott begegnet? Auch hier kann man sich Hilfen schaffen, wo man sagt, jetzt habe ich einen Ort, den ich mir gestalte, wo ich merke, ich komme zu Gott. Und das ist auch ein Tipp. Gestalte dir zu Hause einen Raum oder eine Ecke, die es dir leicht macht, dich auf Gott zu konzentrieren. Ich zeige euch zwei Beispiele. Eins von meinem Arbeitszimmer in Derup, wo ich vorher war. Da hatte ich noch keinen Kniehocker. Ja? Habe ich einfach ein Kissen genommen, habe ich mir so gestaltet. Und ich kann auch ohne das beten. Aber für mich ist einfach dahin zu gehen, mich hinzuknien, meine Form. Jetzt begegne ich Gott, sonst würde ich da nicht hingehen. Aber ab dem Moment, wo ich das mache, weiß ich, jetzt begegne ich Gott. Jetzt in meinem neuen Arbeitszimmer habe ich auch sowas Ähnliches. Es ist so diese Vorstellung, am Fenster zu beten, die ich da so umgesetzt habe. Ja? Und gut, so ein Gebetsteppich muss ich mir noch besorgen, das ist ein Provisorium. Aber einfach hinknien, manchmal mache ich auch total, also jetzt, Foto ist besser, wenn es hell ist, ne? Aber wisst ihr, wenn der Raum dunkel ist, die Kerze allein leuchtet und ich einfach Stille habe, ohne dass es Gott gibt, wozu? Ja? Aber weil es diesen Gott gibt, ist das einfach wertvolle Zeit. Und diese äußere Form hilft mir, Gott zu begegnen. Was ich auch immer gerne gemacht habe, das gilt mehr für die Mitarbeiter der Gemeinde wahrscheinlich oder die beim 24-Stunden-Gebet mitgemacht haben. Ich bin immer gerne in Gemeinderäume zum Beten gegangen. Ich hatte immer einen Gemeindeschlüssel, und zu Hause sich auf Gott zu konzentrieren ging nicht so gut wie in der Gemeinde. Und dann im Gottesdienstraum, wenn niemand da ist, beten zu können, ist wunderbar. Und einige vom 24-Stunden-Gebet, ihr kennt diese Erfahrung, ja? Vielleicht zu zweit, aber auch alleine hier zu sein, Gott zu begegnen, das passiert nicht, weil es ein heiliger Raum ist, aber weil ihr etwas tut. Wenn dich irgendjemand fragt, was machst du beim 24-Stunden-Gebet? Ich bin alleine in einem Raum und verbringe 2 Stunden mit Gott. Was machen wir da? diesen Gott gibt es wirklich, dann ist es die wertvollste Zeit, die es gibt und das ist super. Ja? Und du weißt, wenn du das gemacht hast, warum das toll ist. Und 2 Stunden sind nicht unbedingt eine lange Zeit, wenn man Gottes Gegenwart erlebt. Ganz, ganz früher, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt hatte, hatten wir eine sehr beengte Wohnsituation. Da konnte ich mir nicht meine Ecke gestalten. Da war immer jemand um mich. Was habe ich gemacht? Ich bin rausgegangen. In Berlin habe ich gewohnt, da konntest du nicht so schnell in die Natur gehen, aber es gab Straßen mit wenig Menschen und viel Verkehr. Da kannst du sehr privat mit Gott sein. Und das habe ich geliebt, meine Gebetsstrecke an so einer vielbefahrenen Straße mit wenig Menschenverkehr. Ich stelle dir die Frage, was hilft dir, die Tür zu Gottes Tempel in dir zu öffnen? Gott zu begegnen, der immer da ist. Meditierst du? Also nicht meditieren im Mantra, sondern meditieren als Gottes Wahrheit verinnerlichen, diesem Gott, der in dir lebt, wirklich zu begegnen. Gehst du in die Natur? Vielleicht ist das genau dein Zugang, dass du merkst, wenn ich frische Luft habe, wenn ich die Weite sehe, dann hilft mir das, mit Gott in Kontakt zu kommen und dann redest du laut. Oder suchst du einfach Orte der Stille, Ruhe? Hast du ein Ritual, das dir im Alltag hilft und für dich die Erfahrung bringt, die du erwarten kannst? Mir ist nicht wichtig, dass du das machst oder was auch immer, aber mir ist wichtig, dass jeder von euch eine Sache hat, die bei dir funktioniert. Und dass du dir einen Rhythmus gibst im Leben, wo du diesem Gott regelmäßig begegnest, das ist super. Und du merkst, hier gibt es auch einen Auftrag von der Predigt an dich. Mach dir darüber Gedanken und pflege diese Orte der Gottesbegegnung, die dir helfen, Gott in dir zu treffen. Wer als Christ das nicht findet oder pflegt, der lebt einen Glauben wie in der Wüste. In der Wüste ist es ja nur oberflächlich trocken. Wenn man ganz tief runtergeht, in der Regel trifft man Wasser. Du brauchst diese Brunnen, diese Oasen, wo du ankommst und wo du frisches Wasser bekommst, im Bild gesprochen, wirklich Gott begegnest. Alles ist da. Gott lebt in dir durch seinen Heiligen Geist. Wir brauchen nur diese Möglichkeit, die wir uns selber gönnen, mit ihm in Kontakt zu kommen. Ist das rübergekommen? Das ist mein wichtigster Gedanke. Wenn du hier rausgehst heute, dass du einfach Lust hast, diesem Gott zu begegnen. Vielleicht hast du das schon. Ich weiß, einige von euch haben das. Solche Orte, wie ich hier meinen habe, wo ihr sagt, da begegne ich Gott. Oder du suchst dir das. Ich hoffe, du hast einfach Lust bekommen. Nächste Gedanken noch ganz kurz. Jetzt können wir wieder zurück zum Predigttext gehen. Was heißt eigentlich den Tempel verderben können? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Also was den Tempel verderben bedeutet, ist ganz einfach missbrauchen oder zweckentfremden. So ein Tempel hat ja einen Zweck, nämlich heilig. Er ist heilig, er gehört Gott. Gottes Begegnung ist wichtig. Und hier werden wir auf unsere Verantwortung auch für diese Gabe Gottes hingewiesen. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern Gott. Das ist schön, aber es ist gut, dass wir uns immer wieder klar machen. Du gehörst dir nicht selbst, sondern Gott. Das hat Konsequenzen für 2 Dinge, für den Umgang mit deinem Körper und für den Umgang mit deinem inneren Menschen, deiner Seele. Konsequenz für den Umgang mit unserem Körper. Da zitiere ich auch einen Text aus dem 1. Korintherbrief. Jetzt kannst du ein bisschen vorspringen wieder. Danke, da ist er. 1. Korinther 6, 18 bis 20. Paulus schreibt, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Unzucht, ganz kurz erklärt, ist jede Form von Sex außerhalb der Ehe, mal ganz grob definiert. Und wir merken, wir werden hier sensibilisiert für den Umgang mit Sexualität. Das ist ein Extra-Thema. Ich freue mich heute schon darauf, wann ich darüber mal predigen kann, weil Gott hat Sex gemacht, dass wir Sexualität leben können. Aber der Ort ist die Ehe, deswegen gibt es auch die Herausforderung zu heiraten. Ist auch eine Aufgabe an Gemeinde, dass Menschen, die eine Sehnsucht nach Partnerschaft haben, auch einen Partner finden und so. Aber das ist ein anderes Thema. Wir werden auf jeden Fall hier darauf hingewiesen, dass so wie wir mit unserer Sexualität umgehen, es auch dem entspricht, dass wir Tempel Gottes sind. Aber das andere bezieht sich ganz allgemein auf unseren Körper. Wie können wir Gott mit unserem Körper verherrlichen? Wie halten wir den Tempel in Ordnung? Vielleicht wusstest du das schon. Wenn nicht, dann hör das nochmal ganz bewusst. Gott interessiert sich für das, wie du mit deinem Körper umgehst. Ob du Sport machst oder nicht, Sport ist gesund. Wenn das noch geht. Ich kenne ältere Menschen mit einer hohen Disziplin, die jeden Tag ihre Gymnastik machen, um beweglich zu bleiben. Habe ich eine Hochachtung vor. Ich hoffe, ich gewöhne mir das später auch an. Ob du dir genügend Schlaf gönnst oder nicht, das ist Gott wichtig. Wie ernährst du dich? Hauptsache gut gess, ja, aber Hauptsache gut gesund gess, damit man längere Zeit Freude am Essen hat und am Leben. Frisst du oder ernährst du dich gesund? Gott interessiert sich auch für deinen Alkoholkonsum, das muss man in Deutschland sagen, weil das ist unsere Kulturdroge mit all den Folgen. Auch Rauchverhalten, wenn du Raucher bist, das interessiert Gott. Und wenn ich das so sage, dann ist es nicht ein Spaß, ein Spielverderber Gott, der dir nichts gönnt, der dich einengen möchte oder unter Druck setzen. Aber Gott möchte, dass es dir gut geht und du gut mit dir umgehst. Und deswegen ist ihm das wichtig. An dieser Stelle merken wir auch, dass wir Gott vertrauen können, weil das, was er für dein Leben möchte, für mein Leben möchte, ist letztendlich nachhaltig und gut für uns selbst. Der Heilige Geist in dir wird dir wahrscheinlich nichts anderes sagen als der Arzt, wenn du deinen Gesundheitscheck-up machst und er dir Hinweise gibt, was doch gut wäre. Und dann darfst du das als ein Wort Gottes an dich hören, wenn du so eine Untersuchung hast. Zweite Konsequenz. Nicht nur der Körper ist wichtig, auch der Umgang mit unserem Innern, mit unserer Seele, unserem Herzen. Nächster Bibeltext, ganz bekannt, Sprüche 4, Vers 23. Weil er so kurz ist, nehme ich einfach den Vers 23 in zwei Übersetzungen. Revidierte Elberfelder. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Die Quelle des Lebens ist wer? Gott. Gott wohnt in dir. Dein Herz, dein Leben ist der Ort, wo Gott wohnt. Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Nochmal etwas erklärend übersetzt. Und wenn du das so hörst, dann stell dir auch die Frage, ja, was lässt du an dich ran? Was darf dein Inneres, deine Gedankenwelt ausfüllen? Lässt du dich zumüllen mit Gedanken, Sorgen und Wünschen, die dich von Gott fernhalten? Oder füllst du dich mit Gutem, dass dir leicht fällt, auch das Gute in deinem Leben zu sehen, auch Gott zu begegnen? Es gibt eine sehr bekannte Geschichte in den Evangelien, nämlich die Geschichte der Tempelreinigung. Und du kannst das übertragen auch auf dein Herz, auf deine Gedankenwelt. Bei der Tempelreinigung ist Jesus in den Tempel in Jerusalem gegangen und hat so viele Dinge davor gefunden, wo er gesagt hat, das lenkt euch doch ab, das ist ein Jahrmarkt hier, aber mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und hören wir das mal nicht anklagend, sondern nehmen wir das einfach für uns als einen Hinweis, wie können wir denn den Ort in uns so haben, dass da gute Gottesbegegnung stattfindet. Achte auf deine Gedanken, auf dein Herz. Und dann kannst du dich selber fragen, wie es dir geht. Fällt es dir schwer, dich auf Gott zu konzentrieren oder innerlich Ruhe zu finden? Woran liegt das? Gibt es Dinge, denen du dich aussetzt, die dir nicht gut tun, die deiner Gottesbeziehung nicht gut tun? Und wenn ich das so sage, ist es nie anklagend gemeint, sondern es hat immer die Sehnsucht, dass Gott uns einladen möchte, in eine bessere Situation zu kommen. Wie bekommst du heraus, was du ändern kannst oder wo vielleicht das Problem ist? Ich glaube, du kannst beginnen, das Offensichtliche zu sehen. Menschen in meinem Alter, ja, Medienkonsum ist ein großes Thema, vielleicht nicht nur in meinem Alter. Computerspiele, wer den ganzen Tag vorm Computer sitzt, der wird merken, dass es Einfluss auf seine Gottesbegegnung hat. Wie sind die Fernsehgewohnheiten? Gibt es irgendwelche Süchte, die in unserem Leben kultiviert werden? Gibt es Beziehungen, die wir haben, die uns einfach permanent runterziehen, schlechte Freundschaften, irgendwas? Ich glaube, wenn ich das so sage, die meisten von euch, wenn ihr so ein Thema habt, wisst genau, was ich meine. Und ihr wisst eigentlich, was ihr ändern könntet. Negative Gedanken und Groll. Vielleicht hast du irgendwas erlebt und nicht bearbeitet. Und es nimmt dir die Freiheit, Gott ganz frei und offen zu begegnen. Mach dich daran. Lass nicht zu, dass dich irgendein Thema über Jahre beschäftigt und dir Kraft raubt. Gebe Seelsorge eine Chance. Was meine ich damit? Du musst nicht gleich zum Seelsorger gehen. Wenn du eine gute christliche Freundin oder christlichen Freund hast, teil doch mal einfach mit. Was ist, wenn wir später Kleingruppen und Hauskreise haben, wo jeder von euch drin ist, ja? Wünschte ich mir. Dann habt ihr auch einen Ort, wo ihr das teilen könnt. Wenn es persönlicher ist, dann geh zu einem Seelsorger. Kannst mich ansprechen, kannst irgendeinen anderen ansprechen, der dir gut tut. Und es gibt auch, und das sage ich ganz bewusst, manchmal die Notwendigkeit, einen Therapeuten aufzusuchen. Und das ist nichts Schlechtes. Ein Therapeut, der eine Ausbildung hat, ist eine Gabe Gottes. Und wir dürfen sie nutzen für, ich nenne das jetzt mal, seelische Gesundheit. Jetzt habt ihr viel gehört. Dann sage ich noch, lasst euch vom Heiligen Geist leiten in den Schritten. Und ich fasse nochmal zusammen, was wir von dieser Predigt mitnehmen können. Das erste ist, und damit bin ich eingestiegen, habe eine Glaubensgewissheit. Du bist Gottes Tempel. Er wohnt wirklich in dir. Ob du das jetzt viel oder wenig spürst, wenn du Gott gehörst, wohnt er in dir. Sein Heiliger Geist erfüllt dich, so viel du ihn lässt. Du gehörst nicht mehr dir, sondern Gott. Und dann praktisch habt ihr einige Tipps gehört. Gestalte Orte der Begegnung mit Gott in dir, mit Christus in dir, mit dem Heiligen Geist in dir. Mach es dir schön und entwickle Rituale, Formen, die dir helfen, in Kontakt mit diesem Gott in dir zu kommen. Jetzt zum Schluss habt ihr noch gehört, gehe gut mit deinem Körper um und verteidige deine innere Freiheit für Gott. Entmülle dich, wenn du viele Dinge in dir hast, die einfach rausgeschmissen gehören. Du darfst Buße tun, um Vergebung bitten, umkehren und eine andere innere Freiheit erleben. Vermeide, was dich besetzen möchte. Lass es einfach. Und wenn dir irgendein Thema gibt, was dir schwerfällt, ich habe das gesagt, such dir Unterstützung, einen Glaubensbruder, eine Glaubensschwester, betet zusammen, geht gemeinsam durch. Am Ende steht Gottes Begegnung, Freiheit und Gottes Begegnung schon auf dem Weg dahin. Amen. Nun ist Zeit für eine Gebetsgemeinschaft. Ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, zu beten, laut oder leise. Und nach dieser Gebetszeit werden wir mit einem Lied weitermachen.